Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Extrasendung, einem offenen Sendeplatz, den ich spontan hier eingerichtet habe. Denn ich habe gestern junge Musiker getroffen bei der Eröffnung des arabischen Filmfestivals. Die saßen beim Festival und haben da so ganz interessante Musikinstrumente gespielt. Dazu gleich mehr. Das sind nämlich Sardasht Batre und Maxim Al-Isa. Und die beiden habe ich spontan eingeladen zu mir ins Studio. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Ja, was treibt euch eigentlich so nach Tübingen?
Also, ich war damals Tübinger, 5 Jahre in Tübingen gewohnt. Habe ich auch 3 Jahre lang das Festival mitorganisiert. Das ganze Team und der Musik, also der Festivalsleiter Dr. Radwan Taleb, der hat mich vor kurzem angerufen, vor ein paar Tagen, sagt er, ich möchte euch beim Festival haben, bei der Eröffnung und auch eine Woche lang da. Vielleicht es wäre gut, dass wir da was zu spielen vor der Eröffnung. Und das hat Sardasht gemacht. Und ich, weil ich Journalist bin, ich werde auch über das Festival berichten und auch um das aktuelle Thema Flüchtlinge. Und deswegen kamen wir nach Tübingen, um das Festival mit dem Festival teilzunehmen.
Was sind denn das für Instrumente, die ihr da habt?
Ja, die beiden Instrumente sind Buzuk oder Buzuki. Ja? Es ist Saiteninstrumenten und ja, es ist ähnlich wie Gitarre und ja, die Instrument ist zu alt, seit ungefähr 5000 Jahren. Und es ist traditionell bei uns in den Mittelosten, in den Ländern Syrien oder Libanon oder in der Türkei. Ja, speziell bei den Kurden. Die Kurden sind mit dieses Instrument bekannt und die spielen gut und besser als die anderen, ja.
Also seid ihr Kurden, wenn ihr das
ja,
so sagt?
Ja, Kurden aus Syrien, ja. Syrien, ja.
Okay, ja. Wie lernt man denn so ein Instrument? Bringt man sich das selber bei oder gibt es da einen speziellen Unterricht?
Bei uns Kurden kommt mit dem, eigentlich, wenn man vom Kindheit kommt, das weil die Kurden sind ein Teil der Musik der ganzen Welt. Also wenn man über Musik spricht, kann man sich über Kurden nicht einsprengen. Da muss man über Kurden reingehen, weil die kurdische Musik ist einer der berühmtesten Musik der Welt und bei uns nennt man die Musiktonen, nennt man die als Makamat und es gibt einen Makam, der heißt Kord. Und deswegen, wenn man sagt Musik, dann muss man eigentlich sagen, etwas über die kurdische Musik sagen. Deswegen, wir Kurden, wenn wir Kinder werden, dann kommen die Eltern und dann beschäftigen wir uns mit Musik. Und als ich Kind auch war, er auch, haben wir schon das Instrument genommen und einfach mal so von sich selbst gespielt, Musik einfach mal im Radio oder bei Kassetten, mit Kassetten gehört, CDs und dann haben wir selber gelernt. Danach konnte man sich eigentlich verbessern, zu einem Institut gehen oder selber auch die Noten zu Hause lesen und so. Ich kann noch was ergänzen. Wir Kurden, das ist eine vielleicht was Besonderes bei Kurden, dass die Geschichte bei Kurden wurde gesungen. Also damals die Konflikte zwischen Kurden selbst und Kurden und andere Völker im Nahostengebiet, Mesopotamiengebiet, diese ganze Geschichten, die passiert passiert sind, wurden per Gesang übermittelt zu uns. Wenn ich zum Beispiel damals hatte ich meinen Opa gehört beim Singen, er singt so einfach mal, gibt einen Ton und er singt. Und er hat ihm gefragt, was redest du da? Er sagte mir, das ist eine Geschichte zwischen der Mann und diesem Mann oder das war eine Liebesgeschichte zwischen dieser Typ und dieser Frau damals in der kurdischen Geschichte. Und deswegen ist es ja was Besonderes bei Kurden, dass die Geschichte gesungen wird.
Also gesungen, nicht aufgeschrieben, sondern eher gesungen.
Wird geschrieben auch, aber viele Ereignisse, die in der kurdischen Geschichte passiert sind, wurden per Gesang übermittelt.
Okay, aber ihr singt heute nicht.
Wir singen nicht, weil wir keine Sänger sind. Wir sind Musikspieler. Wir sind ja.
Ja, dann würde ich gerne mal reinhören in eure Musik.
Gerne.
Musik. Wow, das klingt ja ziemlich chillig, muss ich sagen. Sehr schön entspannt. Ne? Ja. Ist das so in dieser Musik? Also, dass sie, das ist jetzt nicht hochdramatisch oder irgendwie so, sondern das klingt jetzt sehr...
Ja, freudig, ja.
Freudig, ja, genau, freudig, genau, ja. Genau. So. Ist das,
es gibt aber auch dramatische
gibt's auch.
Musikton.
Das ja. zeigte mir nachher noch, dann
klar.
wollen wir nicht gleich so anfangen. Ihr habt von Noten gesprochen. Das war mir jetzt nicht bekannt, dass da auch eine Notation gibt. Aber ist da auch nicht ein bisschen Improvisation dabei, wie ihr das macht? Wie
das
im
war
Jazz
nicht Improvisation, ja, weil es war keine ein, es war kein richtiges Lied, sondern war Improvisation. Wir haben so ein Stück gespielt, das ist so auch von der kurdischen Geschichte passiert. Das ist irgendwie, das ist ein Ajam-Makam. Und ja, es klingt ein bisschen fröhlich, weil es ums Liebe geht. Ja.
Mhm. Ja. Ja, wunderbar. Gibt es die klassischen Harmonien oder was lernt ihr so an Musiktheorie?
Ja, es gibt solche klassische Harmonie, aber es gibt solche Leute bei uns, die haben so traditionell dieses Instrument vererbt, man sozusagen. Ja, die haben zu Hause so gelernt, die Harmonies, man soll ja erstmal zu einem Institut gehen oder so, damit kann zwischen die Harmonies vergleichen und ja, zu sagen, das ist dieses Harmonie, das ist Do oder das ist Do, und gibt es solche Dinge in den westlichen Musik auch. Ja, es ist unterschiedlich zwischen die unserer Musik und den westlichen Musik. Ja, ich versuche jetzt mal mit deutschen Musikern etwas zu machen, zusammen, also die beide Arten zusammen zu mischen, orientalisch und westlich, zu einen etwas Schönes, außergewöhnlich zu machen, ja.
Ist das einfach?
Es ist nicht so einfach, aber wir versuchen es seit einer langen Weile, aber bis jetzt haben wir noch nichts gekriegt, ja. Aber wir kriegen es, ja. Ich hoffe das.
Ah, okay. Ja. Vielleicht sind es dann, wenn man die Soli auch abwechselt oder so.
Weil ja, die Solis, ja. Und ja, es ist ganz anders.
Die Stimmung ist halt ganz anders.
Die Stimmung, ne? Und ja. Also.
Ah, das ist sehr schön. Ja. Ja, also ich bin ganz begeistert. Könnt ihr gleich nochmal ein Lied für mich spielen?
Ja, wir machen ein berühmtes kurdisches Lied, Slavit, ja. Und dieses Lied ist von der kurdischen Sänger Salah Rasul. Lebt auch in Deutschland seit 40 Jahren. Er ist ein bisschen alt geworden, aber das Lied ist ein Liebeslied. Irgendwie das Mädchen schickt einen Brief zu ihrem Freund, und der Freund singt über sie: Ich habe ihre Briefe, so deinen Brief bekommen, das hat mich sehr gefreut und so, ne? Das Lied heißt Selavinte Gehanamin, das heißt, deine Grüße sind schon angekommen. Und
ja, darf ich mal was korrigieren? Also das Lied gehört zum Salah Ose.
Salah Ose, also, genau, ja, Entschuldigung.
Okay. Ja, genau, und er lebt noch in Kamischlo,
okay.
In Kurdistan, Syrien, ja. Ja. Also,
Wunderschön, wunderschön. Im Studio bei mir sitzen Serdesh Batre und Maxim Al-Isa. Kriegt man eure Musik, kann man die irgendwie auch erwerben?
Oh, Moment. Hm? Was meinen Sie genau?
Ja, ich weiß nicht, gibt es CDs oder kann man euch als Band mieten oder so?
Nein, eigentlich, aber wir sind immer bereit, für Flüchtlinge zu spielen vielleicht. Wir sind bereit, in welche solche Veranstaltungen irgendwie, bevor das hier Veranstaltung eigentlich beginnt, wir können so für 20 Minuten, eine halbe Stunde vorspielen und so. Wir sind eigentlich kein richtiger Band, aber wir spielen ja zusammen. Ich wollte noch was sagen, wir haben was vergessen. Wir sind Cousins. Ja. Ja. Und ab und zu treffen wir uns. Ich wohne in Berlin, der wohnt in Burg bei Magdeburg. Es ist eine Stunde lang Fahrt, das ist nicht so weit weg. Deswegen treffen wir uns vielleicht ein paar Mal im Monat.
Ja, Monat.
Ja, drei, vier Mal im Monat. Und wir spielen ja halt zusammen. Gerne, können wir kommen. Ja.
Okay, gut. Nur, dass die Hörer wissen. Ne?
Ja.
Ja, jetzt, ihr seid auch aktiv für Flüchtlinge. Das habt ihr jetzt ja auch gerade gesagt. Seid ihr selber auch Flüchtlinge?
Als ich nach Deutschland kam, war ich Student. Danach musste ich Asyl beantragen. Ich besitze jetzt einen unbefristeten Aufenthalt. Ja, also klar.
Mhm. Ja, also ja, ich bin ein Flüchtling. Mhm. Ja, aber wir sind, also ich bin mit der Familie legal nach Deutschland mit einem speziellen Visum durch Auswärtiges Amt gekommen, nach meinem Vaters. Mein Vater ist ein Diplomat oder ein Anwalt, ja, und hatte solche aktive Dinge mit Menschenrecht, Organisationen und so. Und ja, wir sind nach Deutschland gekommen und sind seit ungefähr 2 Jahren in Deutschland.
Wir sind auch auf dem Halt, also wir sind auch Flüchtlinge.
Ja,
wir
sind auch Flüchtlinge. Ja.
Ja, und ihr seid ja auch aktiv dabei. Wie ist denn das jetzt? Du lebst bei Magdeburg, in so einem kleineren Ort.
Ja, in Burg, ne? Bei Magdeburg, ich wohne da, ja.
Ja, und nehmen die Leute dich gut auf hier in Deutschland?
Oder? Ja, also erstmal gab es einige Schwierigkeiten, also wegen der Sprache und so. Aber ja, Gott sei Dank habe ich die Sprache so schnell gelernt. In die ersten 3 Monaten habe ich angefangen, die deutsche Sprache zu sprechen, weil ich habe so intensive Kursen gemacht, sozusagen die höchsten Niveaus. Und dann habe ich, also ich war in Syrien ein Schüler in die 12. Klasse in das Gymnasium und wollte ich noch weiter mein Gymnasium hier machen und mein Abi zu kriegen. Ich habe mich, ich habe versucht, noch mal weiter in das Gymnasium gehen. Nach der Sprache habe ich schon 2-mal versucht und habe ich das gekriegt, und jetzt bin ich ein Schüler in das Gymnasium, ja, in die 10. Klasse. Ja. Ich war in die 12. Klasse, dann habe ich 3 Jahre umgekehrt in die 10. Klasse, aber Hauptsache werde ich noch weitermachen. Das ist mein Ziel, ja, zum Studium.
Mhm. Ja. Aber in der Schule, die Mitschüler und so, die haben dich ganz gut aufgenommen, oder ist es schwierig gewesen?
Nee, also die Schüler sind so nett und ja, die verstehen das alles, ja, und jetzt ist der Anfang, ja. Ich kann nicht sagen, ich bin wie ein deutscher Schüler, ja, aber ja, es ist gut jetzt und es geht, ja.
Mhm. Ja, ihr seid ja auch aktiv als Oppositionelle, kann man das so sagen, was Syrien angeht?
Ja, wir haben eine oppositionelle Einstellung.
Einstellung, genau. Mhm.
Also,
du bist ja auch Journalist.
Ich bin ja Journalist. Genau. Ich bin seit Anfang an, also als ich auch in Syrien war, war ich eigentlich gegen das Regime, weil mein Vater gehörte da zu einer kurdischen Partei, und wir waren ja auch immer dabei. Wir haben gesehen, was in unserer Wohnung passiert, von Versammlungen und so. Ja, natürlich geheim alles. Und ich war 13, 12 Jahre alt, da wollte ich die kurdische Sprache in Schrift und Grammatik lernen. Und da hat mein Vater gesagt, bevor dass ich die Welt komme, kam die Geheimdienst und die haben die ganzen Bücher von, also die ganze Bibliothek von meinem Vater mitgenommen und ihn für ein paar Tage verhaftet. Der hatte nur ein einziges Buch, kleines Buch dabei gehabt und durch einen Cousin von ihm, also einen Onkel von mir, habe ich auch die kurdische Sprache damals, als ich 12 Jahre war, war ich endlich dabei, kurdische Sprache in Schrift und Grammatik zu lernen. Und seitdem wusste ich, dass wir Kurden unterdrückt sind, und also durch das Regime, ne? Und als ich nach Deutschland auch kam, habe ich mit Journalismus so angefangen, so ein bisschen durch kurdische Webseiten da ein bisschen Nachrichten geschrieben und so. Und seit hatte ich auch ganz viele Aktivitäten hier in Deutschland, Demonstrationen, Veranstaltungen, überall, alles, was um Syrien und Kurden geht. Und seit 3 Jahren bin ich bei Orient News. Das ist ein syrischer privater TV und regimekritischer TV. Wir stehen auf der Seite der Revolution gegen Assad und alle anderen islamradikalischen Gruppen. Wir sind halt für die freie, demokratische Syrien, für alle Syrer, Kurden, Araber, Christen, Muslime, alle da, was die von Leute da, die in Syrien bei uns leben. Ich bin ja auch seit 2009 Mitglied im kurdischen Zentrum für juristische Studien und Beratungen, YASA e.V. Wir verteidigen die kurdische Frage weltweit, auch in Deutschland, durch juristische Mittel. Und also ich bin Mitglied in Presseabteilung. Wir berichten über unsere Aktivitäten und so. Ansonsten, mache auch ganz viel mit Flüchtlingen durch YASA e.V., unser Verein. Wir bieten Beratung an, wir bieten Deutschkurse an und so. Wir machen für die Flüchtlinge Einführung in den Städten Bonn und Berlin, wie sie ihr neues Leben anfangen. Wir empfehlen sie, dass die Sprache so schnell wie möglich beherrschen und schnell in sich integrieren und in die deutsche Gesellschaft reinzukommen und auch an den Arbeitsmarkt oder Studium.
Was mich jetzt interessieren würde, Syrien ist ja jetzt wirklich das Thema in den Medien, also Flüchtlinge natürlich auch und Syrien. Ja. Lange hat man ja nichts getan, also die, sagen wir, die Weltöffentlichkeit, oder es wurde wenig verhandelt, vermittelt. Jetzt in der Ukraine ist ja, da ist ja Frau Merkel immerhin oder Herr Hollande. Du hast ja so ein bisschen Überblick und Einblick in Syrien. Was müsste man denn tun, damit es besser wird? Also hast du da Lösungsvorschläge?
Vom Anfang an, die Weltgemeinschaft wollte eigentlich nichts machen, obwohl alles klar war. Vom Anfang an der Revolution, ich war in Tübingen, ich war mit ein paar Leute, die aus Syrien kommen, auch gehörten damals zum Verein Arabischer Studenten, Akademiker in Tübingen. Wir haben die erste Demonstration in Tübingen organisiert. Ich war einer der Organisatoren da. Es waren in Syrien nur friedliche Demonstrationen und Demonstranten, und das Regime hat mit Waffen gegen diese Leute umgegangen. Und vom Anfang an, das war klar, dass das Regime tötet ihr eigenes Volk. Und das eigentlich dann haben wir eigentlich keine legitime Regierung da. Wenn die Regierung ihre eigene Bevölkerung tötet, dann heißt das für mich als Syrer, es gibt keine legitime Regierung, dann sollen sie weg. Und dann hat die syrische Bevölkerung laut gesagt, Assad muss gestürzt werden oder weg. Ne? Und das war eigentlich die Hauptforderung der syrischen Bevölkerung. Alle, Kurden, Araber, Aleviten, Sunniten, Schiiten, alle. Damals Christen, Araber, Kurden, Assyrer natürlich, aber die Weltgemeinschaft hat nichts getan, und dann die Lage.
Was, was könnte sie tun? Also was wären die Möglichkeiten?
Sie könnten ihn stürzen. Sie haben Gaddafi gestürzt. Sie könnten auch sich militärisch einwirken.
Genau, das sind die militärische.
Klar, natürlich. Warum haben die Amerikaner in 2 Monaten sich in Libyen eingemischt und direkt Gaddafi weggemacht hat, und dann kam diese Opposition? In Libyen hatten wir keine Opposition. In einer Woche auf einmal gibt es einen libyschen Nationalrat und die sind Opposition und gibt es Chef von denen, und in 2 Monaten Gaddafi war weg und kam diese Regierung, neue Regierung zu, neue Leute zur, neue Nationalrat zur Regierung. Warum Syrien nicht? Ich habe vor ein paar Tagen ein bisschen Diskussion gehabt mit einer Politikerin, die ist Mitglied im Europäischen Parlament von den Grünen. Und er sagt mir, es ist ja schwer, Assad zu stutzen, weil Assad gut verbunden ist, hat gute Verbindungen zu den Ländern. Dann habe ich ja gesagt, seit 2013 gibt es dieses IS, Islamische Staat. Und seit 2 Jahren könnte die gewählte Gemeinschaft diese Stadt auch nicht beenden. Ist sie auch gut verbunden? Heißt das so? Dann war sie sprachlos, sie könnte nicht mehr beantworten. Das Problem in Syrien, wenn man die lösen möchte, muss Assad gestürzt werden. Da ist ein Diktator, der wirft jeden Tag 100 Verse auf die Köpfe den Kindern und Frauen, Zivilbevölkerung. Obwohl ein großer Teil Syrien ist unter den Händen von IS. Assad kämpft gegen IS nicht. Wieso kämpfte er gegen ISIS nicht? Er sagt die ganze Zeit, gibt es Terroristen in meinem Land, ich muss gegen Terroristen kämpfen. Na also, er muss dann gegen ISIS kämpfen, nicht gegen den Kindern. Und das ist unsere Einstellung. Wir sagen, wenn man das Problem im Nahosten, vor allem Syrien, lösen möchte, müssen die Diktaturen weg. Und dann können die Leute in Ruhe ein bisschen denken, die Flüchtlinge, die in der Türkei, Irak, Libanon, Jordanien, dann können sie erst zurück, weil da gibt es keine Fersen mehr auf die Köpfe.
Jetzt ist es ja so, mit der UNO läuft es nicht, wenn Russland ein Veto einlegt, immer wieder.
Ja, genau, immer.
Also die Frage ist jetzt rein pragmatisch, ja, wer könnte da was tun? Ihr habt ja vielleicht auch konkrete Forderungen. Ja? Wer könnte eingreifen? Also du sagtest vorhin, die Amerikaner.
Die USA.
Das ist meine
Forderung. Ich glaube, die USA, solange die Demokraten an der Regierung sind und Obama, da wird es nichts passieren. Ich erwarte von Republikanern was vielleicht. Weil in der amerikanischen Geschichte waren immer die Republikaner eigentlich sozusagen Kriegsführer. Sie haben immer Kriegs eingeführt. Sie haben Krieg gegen Saddam Hussein damals auch eingeführt und die haben Saddam gestürzt.
Jetzt muss man das einfach so für die Europäer oder hier in Deutschland vor allem den Leuten klar machen. Das ist ja, Deutschen wollen immer Pazifismus.
Ich wollte nur was ergänzen, ganz kurz bitte. Keiner Person möchte, dass irgendwelches Land sich zu seinem Land einmischt. Aber leider, wir müssen so machen. Die Situation in Syrien ist ja so, ich finde, dass ohne die Hilfe der Amerikaner und vor allem auch Europa, Großbritannien, Frankreich, Deutschland auch, wenn sie sich nicht richtig reinmischen, auch sich militärisch reinmischen und Assad stützen, da wird eigentlich das Problem mehr und es wird eigentlich, dann werden wir mehr Flüchtlinge hier haben, werden wir keine Ruhe im Nahosten haben und wenn wir keine Ruhe im Nahosten haben, dann haben wir keine Ruhe in Europa auch. Sie haben ja gesehen, 63.000 Flüchtlinge kamen in 2 Wochen nach München. Und wenn das so weitergeht, dann muss Europa wirklich mit Millionen rechnen. Da kommen ganz viele Leute her, wenn das Problem in ihren Ländern nicht gelöst werden.
Okay. Du hast eine ähnliche Meinung, Sadesh,
zu der Sache, oder? Ja, ich stimme Maxim zu, ja. Und ich wollte noch was Wichtiges sagen auch. Kein Mensch fließt freiwillig. Also. Ja, kein Mensch fließt freiwillig, weil die Situation ist so schlimm da und keiner kann mehr leben da. Also. Und ja, wenn die Situation ist, schon vorbei ist und nochmal das Frieden wieder zurück. Und ja, ich denke, ich habe so viele Leute gesehen und die haben mir gesagt, also wenn Syrien ist, wieder Frieden ist, dann werden wir einfach nach unserem Heimatland zurückgehen. Ja. Weil das ist so schwer. Ja. Sie können sich vorstellen, also wie sie jetzt einfach Deutschland lassen, alles hinterlassen, also Wohnung, Freunde, alles, also ein richtiges Leben, ein ganzes Leben verlassen. Also ich habe diese Erfahrung selbst, also ich habe ich komme aus einem Kriegsgebiet, also und ich habe was diese Situation erlebt, ja, und ich konnte mich nicht mehr vorstellen. Also wir sind jetzt sozusagen einen Steinherz, ja, Steinherz, so was Schlimmes für uns passiert und ja, was wir gesehen und erleben haben, das war so schlimm. Ja, und ich bin auch aktiv mit den neuen Flüchtlingen, die hierher kommen, in den Behörden, also in Ausländerbehörde oder Arbeitsamt oder Sozialamt und so weiter oder zentrale Aufnahmestellung oder so. Ich helfe dabei bei der Übersetzung auf Kurdisch oder Arabisch, manchmal auf Englisch auch, wenn es solche Afghanen oder ja, von anderen Ländern. Und ja, und ich höre jeden Tag so viele Geschichten, so viele Situationen.
Dramatische
Geschichten. Also das war so schlimm. Also kann ich mich nicht vorstellen. Also, ja.
Wie ist es? Du hast jetzt auch Kontakt, kriegst du ja mit, wie die deutschen Behörden umgehen mit Flüchtlingen. Also als Übersetzer.
Ja.
Hast du den Eindruck, die haben Verständnis irgendwie oder ist das, reagieren die völlig falsch?
Nee, die haben Verständnis und vor allem in meiner Stadt, in Burg, bei Magdeburg auch, die Behörden sind so selbstverständlich und es ist ja selbstverständlich auch, dass so viele Leute kommen, ja, und das ist auch schwer und man kann nicht alles schaffen, das dauert noch ein bisschen lange und wegen die Aufenthaltstitel und so und die andere Papier und auch, ich wollte noch was sagen, die Leute von den, die kommen aus Nahen Osten, sind nicht so an den bürokratischen Dinge angewohnt, ja, das also mein Vorschlag ist, vielleicht mal diese Dinge durch eine Schrittweise zu machen, also eine Schrittweise, ein bisschen Schritt bei Schritt die Leute beibringen. Es ist so schwer jetzt, wenn jemand kommt und kann null Wort Deutsch und ja, muss er alle solche Dinge, die Papier und Behörden da schaffen auch. Es gibt vielleicht mal einige Probleme auch. Es gibt nicht so viele Dolmetscher und Übersetzer. Ja, es gibt aber nicht so viel nach speziell in dieser Weile, ja, und ja, wenn man noch weiter Dolmetscher und Übersetzer darstellen und das wird ein bisschen, vielleicht wird das noch einfacher für die Flüchtlinge, schnell ihre Papiere und Dinge zu schaffen und machen, ja.
Okay, das ist mal ein gutes Wort. Machen wir weiter nach der nächsten Musik. Heute hier im Studio sitzen Maxim Al-Isa und Serdesh Batre und die habe ich hier noch im Interview. Und jetzt habe ich eine Frage an Maxim. Und zwar, du bist ja schon auch recht aktiv, auch als Journalist und auch beim Thema Flüchtlinge, ja, hier in Deutschland. Ja, was kannst du eigentlich den Leuten, also den Deutschen hier empfehlen? Was können sie tun?
Also, als ich in München war, wirklich hatte ich erwartet, dass ich wirklich Tragödien treffe, also tragödische Geschichten und so. Als die Flüchtlinge direkt von den Zügen rausgekommen sind, dann sofort mit Klatschen, mit Applaus, die Leute haben sie begrüßt und die Flüchtlinge haben sich so gefreut über diesen schönen Empfang von den Deutschen am Münchner Hauptbahnhof. Ich habe wirklich zum ersten Mal sehe ich so ein Phänomen, soll ich sagen, ja, so ein Ereignis, was Besonderes in der Geschichte, dass so eine Welle von Flüchtlingen aus Nahen Osten hier nach Deutschland einreisen. Ich habe zufällig zwei alte Damen getroffen, die geweint haben. Wahrscheinlich haben sie sich damals an DDR und BRD erinnert und so, die deutsche Geschichte damals, ne? Ich habe Leute getroffen, die traurig waren, warum die Polizei ihre Geschenke und ihre Lebensmittel nicht genommen haben, weil es zu viel war eigentlich. Ne? Die haben gesagt, aber trotzdem können sie das nehmen, auch wenn das zu viel ist. Da waren sie so ein bisschen sauer irgendwie. Ich habe auch Leute gesehen, die wollten mit Geld spenden für die Flüchtlinge. Viele Leute kamen außerhalb aus München. Ich habe einen Mann mit seiner Frau getroffen, die kamen aus Bodensee hier, ein paar hundert Kilometer nach München, nur um die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Das war eigentlich sehr gut. Was die Deutschen hier machen können, sie sollen erstmal, das ist ja eigentlich keine Empfehlung oder irgendwie, aber ich als Flüchtlinge habe ich das auch erlebt. Am Anfang sollen sie keine Angst haben, dass so ein Flüchtling gekommen ist. Erstmal am besten sich mit Flüchtlingen einfach so in Kontakt zu nehmen. Das ist für sie ein neues Land, ein neues Leben. Sie haben keine Ahnung, wie das System hier in Deutschland ist. Bei uns zum Beispiel manchmal ist ja egal, wenn das Ampel rot oder grün oder gelb ist, dann Leute gehen und, ne? Hier in Deutschland muss man wirklich an
Regeln
halten und aufpassen. Es gibt ja ganz viele Sachen, die Sprache können sie ja nicht. Das kommt dann mit der Zeit. Das Schwierigste, was die da Flüchtlinge eigentlich treffen, ist eine Wohnung zu suchen. Die Flüchtlinge kriegen ja jetzt im ersten Jahr vielleicht Sozialhilfe und so, und da sie werden eigentlich mit Gesetze gestoßen, dass die Wohnungen eigentlich, viele wollen jetzt in Berlin keine Wohnungen für die Leute mieten, die eigentlich vermieten, die eigentlich Sozialhilfe oder Geld von Jobcenter bekommen. Und eine Person, der arbeitet, hat einen Arbeitsvertrag, kriegt eine Wohnung sofort. Ja, da muss auch ein bisschen dafür auch ein bisschen Verständnis haben. Diese Person, der ist neu in Deutschland, der hatte der lernt noch Deutsch, der muss irgendwo hin, also er muss irgendwo wohnen, er muss eine Wohnung haben, ne? Da könnte man vielleicht das leichter machen, dass die Firmen, Wohnungsfirmen oder private Wohnungen halt sagen, okay, kein Problem, auch wenn du Flüchtlinge bist, darfst du bei uns wohnen, wenn du deine Miete, also der zahlt die Miete nicht, natürlich die Staat, das zahlt das, bis er endlich, bis zu einem Jahr, bis er die Sprache ein bisschen beherrscht, kann er ein bisschen reden, dann kann er ein bisschen sich mehr integrieren, schneller integrieren und in die Arbeitsmarkt zu kommen. Man muss auch die Flüchtlinge wirklich empfehlen, dass es hier eine große Chance haben in die Arbeitsmarkt, und man kann arbeiten. Man verdient eigentlich besser, wenn man arbeitet. Es ist ja keine Lösung. Wir sind hier eigentlich als Flüchtlinge nach Deutschland nicht angekommen, um hier einfach zu sitzen und die ganze Zeit essen und trinken und nichts zu machen. Das ist ja auch keine Lösung, weil wir sagen immer, unser Land wurde zerstört, gibt es keine Arbeit, gibt es gar nichts. Das heißt, wir müssen hier auch uns bemühen. Die deutsche Stadt hat uns sehr gut, sehr, sehr gut geholfen. Erste, zweite Jahr so viel Geld gegeben. Und deswegen müssen wir auch uns bei der deutschen Stadt, auch deutsche Bevölkerung bedanken für diese große Hilfe. Und wir müssen auch hier in Deutschland arbeiten als Flüchtlinge.
Wie ist denn deine Einschätzung? Ist es einfach, Arbeit zu finden, gerade für Flüchtlinge in Deutschland? Oder, weil du sagst, Wohnungen
ist
ja schwierig.
Ich sage das immer, wenn man sucht, man findet. Also wenn man eine Arbeit sucht, findet man eine Arbeit. Aber wenn man zu Hause sitzt, findet man keine Arbeit, und der Arbeit kommt nach Hause nicht und klopft die Tür nicht. Man muss sich bemühen eigentlich erstmal. Schnell die Sprache lernen. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet dieses Integrationskurs. Und das kostet auch viel Geld. Man muss als Flüchtlinge sich an diesem Kurs regelmäßig teilnimmt und besucht und schnell wie möglich das Zertifikat bekommt. B1 das, glaube ich. Und wenn man möchte, kann man auch weitermachen. Man kann auch Ausbildung machen als junger Mann, Flüchtling oder junge Dame. Oder Uni oder weiter Universität studieren. Irgendwie, man muss irgendwie durchkommen, schnell wie möglich in die deutsche Gesellschaft und Arbeitsmarkt reinzukommen und sich wohlfühlen. Also ich bin jetzt ein aktiver Mensch hier in Deutschland, ich bin kein Negativer, ich bin Positiver. Wir machen das bei uns im Zentrum, Kurdisches Zentrum für juristische Studien und Beratungen in Bonn, auch und in Berlin. Wir beraten die Flüchtlinge, wir bieten Deutschkurs an, wir die alten Flüchtlinge sozusagen. Kommen viele zu uns, Kurden, Araber, gemischt, vor allem die Leute, die aus Syrien, aus dem Irak kommen, weil wir die Sprache ja können, Kurdisch und Arabisch. Wir machen für die Kinder Malkurse, dass die irgendwie ein bisschen zu ihrem normalen Leben zurückkommen, weil viele Kinder haben das, kommen aus Kriegsgebieten, und viele von den Kindern, auch Frauen, sind traumatisiert, und das ist ja schwer für sie. Wir versuchen irgendwie mit Musikaktivitäten, wir haben da vor ein paar Monaten Super Kids Talent da in Berlin gemacht, das war so toll, da kamen die Kinder mit Musikinstrumenten, mit Gesang, mit Malerei, irgendwas. Aber das Wichtigste ist bei uns Deutschkurse. In Bonn läuft es ganz super jetzt. Wir versuchen jetzt noch in Berlin auch zu machen. Und
Das heißt, ihr gebt die Deutschkurse?
Nein, bei uns gibt es Lehrer. Bei uns wir nehmen endlich deutsche Lehrer oder halt kurdisch oder arabische Herkunft, die eigentlich schon lange Zeit in Deutschland leben. Die geben Deutschkurs an. Am besten, wir nehmen immer Deutsche, damit man keine Chance hat, auf Arabisch oder Kurdisch mit seinem Lehrer zu reden, nur halt Deutsch reden, weil der Lehrer Deutsch ist.
Aber das ist ein Verein, wenn ich sage wir.
Das ist ein Verein. Ja.
Und ihr finanziert das auch selber dann, die Lehrer?
Das von Mitgliedern. Wir haben in Deutschland über 150 bis 170 Mitglieder, in Bonn und in Berlin, in verschiedenen Städten Deutschland. Und wir sind sehr aktiv. Wir haben auch guten Kontakt zum Auswärtigen Amt. Wir machen auch Workshops da vor Ort für die Leute in Syrien, in kurdischen Gebieten. Weil haben wir versucht, zweimal in den Gebieten da reinzugehen. Unsere Kollegen sind schon gegangen. Da haben wir die Leute trainiert. Media-Workshop, Menschenrechts-Workshop, in die Richtung halt, Verwaltungs-Workshop. Und das wurde eigentlich von Auswärtigen Amt unterstützt, finanziell. Und wir haben auch Trainingskurs für Rechtsanwälte und Richter.
Aber darf ich mal fragen, ist das nicht sehr gefährlich, einen Menschenrechts-Workshop in Syrien zu geben?
In den kurdischen Gebieten geht's noch. Okay. Ja, irgendwie mit den kurdischen Parteien haben wir kooperiert. Es ging schon, aber zum ersten Mal ging es schon, aber zweite Mal ging es nicht, als wir damals die Training für die Rechtsanwälte und Richter. In Syrien durfte der Kurde nicht Richter werden. Vielleicht in ganzen Syrien war ein oder zwei Richter. Es war sehr schwer. Und dann haben wir Kontakt mit Auswärtigen Amt gehabt und die haben gesagt, wir unterstützen so ein Projekt, dass ihr auch Richter trainiert. Das haben wir in der Türkei, in Adana gemacht und in Erbil, in der Hauptstadt von Kurdistan, Irak. Und war erfolgreich. Hier in Deutschland haben wir auch ganz viele Aktivitäten, wie gesagt, mit Flüchtlingen. Wir feiern jedes Jahr Nowruz-Fest, ein kurdisches Neujahrsfest. Wir machen kurdische Kulturabend in Berlin und Bonn. Wir machen das Wichtigste, die Einführung für die Flüchtlinge in Berlin und Bonn. Also die Flüchtlinge, die nach Berlin kommen oder nach Bonn kommen, sollen die Stadt ein bisschen kennenlernen. Was ist Berlin? Und machen für sie eine Einführung, wie sie anfangen. Erstmal Deutschkurs und dann irgendwie die Stadt kennenzulernen, die Gesetze, wir versuchen irgendwie, was ist Jobcenter, was ist Finanzamt, was ist, also solche
wichtigste Behörden. Das ist
schwierig, alles
in einem Schon alleine der gelbe Sack, ne? Also zum Beispiel jetzt Mülltrennung alleine schon, oder? Ja. Also das ist ein blödes Thema, aber das ist schwierig, ne? Wenn man hierher kommt, ist alles anders, ne?
Ja. Genau, und wir haben auch einen kurdischer Studentenverein in Bonn, Raman heißt das. Dieser Verein beschäftigt sich mit Studenten, also er versucht für die Studenten eine Wohnung erstmal zu finden, ein Zimmer zu wohnen oder eine Arbeitsstelle neben Job, neben dem Studium. Sie machen Bewerbungen für Studenten, sie versuchen irgendwie die Studenten für das Studium vorzubereiten und das läuft auch sehr gut, die haben auch
Das klingt aber vor allem nach jungen Menschen, ja. Ne? Also hauptsächlich.
Ja.
Ist es denn, denke ich mal, viel schwieriger, wenn man älter ist und nach Deutschland kommt? Jetzt gerade zum Thema Arbeit.
Natürlich.
Oder so,
mein Vater zum Beispiel, er ist jetzt 70 Jahre alt. Ich konnte ihn nicht überreden, dass er nach Deutschland kommt. Er sagte, ich will nicht. Weil 70 Jahre alt ist er und für ihn ist es schwer, hier in Deutschland zu leben. Eine Arbeit zu finden, findet er nicht, weil er Rentner ist. In Syrien ist er ein Rentner und die Sprache kann er auch nicht lernen, weil er 70 Jahre alt ist. Ne? Und er sagt mir ist lieber in Hasake in Syrien zu bleiben, anstatt hier. Aber mein Bruder, vielleicht möchte er jetzt kommen. Die jüngeren Menschen, weil die keine Zukunft jetzt haben in Syrien, dann suchen sie eine Zukunft. Ja.
Okay, kann ich noch mal ein bisschen von eurer Musik hören?
Ja, wir machen jetzt ein arabisches Lied von der berühmten Sängerin Fairuz. Fairuz ist eine Libanesin und sie hat eine goldene Stimme irgendwie. Man nennt sie man hört sie irgendwie morgen früh. Und wir spielen jetzt ein Stück von Fairuz. Musik.
schön. Jetzt habe ich noch, Sadesh, eine Frage an dich.
Ja.
Du bist ja jetzt, seit wann bist du in Deutschland, in Magdeburg?
Ich bin seit November 2013 in Deutschland, ja. Also ungefähr 2 Jahre, noch nicht 2 Jahre. Ja, in Burg bei Magdeburg. Also von dem ersten Tag bin ich in Burg und bin ich bis jetzt noch in Burg, ja. Und ja, freue ich mich da und die Leute sind so nett zu uns und die helfen uns so viel auch.
Was machst du dort so hauptsächlich, also neben Schule?
Also erstmal bin ich ein Schüler und ich habe solche musikalische aktive Dinge zu machen. Ich habe da wohnt auch ein großer Musiker, der kommt aus Stadt Homs aus Syrien, der heißt Isa Fayyad. Der ist ein richtig großer Musiker und hat er einen Band in Syrien, hat er auch das alles zu verlassen und hierher zu fluchten. Ja. Und wir haben was zusammen gemacht. Wir haben zweimal in diesen 2 Jahren in der interkulturellen Woche in Burg 2, 4 Auftritte gemacht und orientalisches Musik die Leute gezeigt und ja, und gespielt, damit auch können wir beweisen, ja, wir sind nicht nur Flüchtlinge, wir haben eine Kultur, wir haben Musik, wir haben was Schönes und wir haben auch was Schönes, ja, und das ist halt von Musik und ja, und er singt auch und singt solche alte, richtige.
Wir können für die Leute Freude bringen.
Also genau, ja.
Nicht nur Tragödie.
Genau, ja.
Okay.
Ja, und das ist meine aktive Dinge. Auch daneben habe ich.
Habt ihr dann auch deutsches Publikum?
Ja, da gibt es so solche Publikums und ja.
Gestern hatten wir beim Filmfestival,
genau.
Also gestern wir hatten über 300 halt Personen, die vom Mehrheit zu 90% deutsche Publikum war.
Ja.
Und der Söldrecht hat gespielt.
Ja, ich fast auch gespielt.
Wir haben so ein paar Minuten Applaus für ihn, ja.
Ja, und ja, die in Meisterburg, die deutschen Leute, die unterstützen uns so ganz herzlich, ja, und das kann ich niemals vergessen, was Burg was Gutes für uns gemacht und für die anderen Flüchtlinge. Ja, die Behörden sind so nett und die Behörden sind so selbstverständlich, ja, und das ist die Hauptthema, die man muss immer die Leute von ganz anderes Welt zu verstehen, ja. Und daneben habe ich auch solche aktive Dinge beim Übersetzung in den deutschen Behörden, zum Beispiel Ausländerbehörde oder Arbeitsamt oder Sozialamt, oder gibt es auch bei uns in Burg eine Aufnahmestelle, also eine Gemeinschaftsunterkunft für die Flüchtlinge, ein Wohnheim. Ja, und nach ich die Sprache gelernt habe, die haben mich einfach gebeten, dass ich die bei der Übersetzung helfen, und ich war immer noch dabei, und ja, wenn ich immer irgendwann ich Zeit habe, gehe ich einfach hin, weil ich weiß, dort gibt es jemanden, der jetzt braucht eine Übersetzung, und der deutsche Beamte auch braucht jemanden zur Übersetzung, ja. Gehe ich dahin und übersetze das, und ich gehe mit denen zu den Behörden und ich helfe manchmal die Leute eine Wohnung zu finden und ja, sich einfach ihr Leben normal zurückzubekommen, ja.
Okay, also ja. Bist du sehr aktiv, ne?
Ja.
Ja. Auch mit der Musik, dass du auch mit, du spielst auch mit deutschen Musikern, hast du vorhin erzählt, ne?
Habe ich noch nicht gespielt.
Also nicht? Okay.
Ja, ich versuche mal jetzt mit den deutschen Musikern etwas zu tun, ja.
Etwas ganz Neues zu entwickeln.
Ganz Neues,
ne?
Ja, genau. Ja, hatte ich auch ein paar Vorträge, also als ich noch neu in Deutschland war. Da gab es einen Integrationskurs, da habe ich beim die Sprache lernen, man kann auch Vorträge halten, ja. Habe ich schon 2, 3 Vorträge gehalten, über dieses Thema zu reden, die westliche Musik mit der orientalischen Musik zu mischen, ja. Zum Beispiel Volkmusik, Volkwestliche Musik und Jazz und Flamenco und so, aber auch mit auf einem Art orientalisch, was ein Stück orientalisch hineinzubringen und die beide Seiten zu zufrieden sein. Mhm. Den westlichen, den orientalischen. Ja, das ist ein Ziel. Ja, das ist
eine Kunst.
Speziell die jüngeren Leute, ja, die jüngeren Leute, das ist unser Ziel. Das ist mein Ziel einfach, das ist mein Projekt und ich hoffe, dass kriegen werden kann, ja.
Okay, da drücke ich mal die Daumen.
Ja, danke.
Ja, ihr wollt noch grüßen?
Ja, ja, wir wünschen vor allem das Arabische Filmfestival viel Erfolg. Das ist einer der wichtigsten Festivals hier in Tübingen, auch in Deutschland und Europa. Das ist eine große Botschaft für die Austausch der Kulturen zwischen Westen und Osten. Ich hoffe, dass die deutsche Bevölkerung auch und alle anderen Leute in Europa von diesem Festival mehr Erfahrung über Nahosten und Probleme und auch Kultur, schöne Sachen auch erleben und sich eigentlich um die Situation der Flüchtlinge zu verstehen. Wir wünschen auch alle Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, viel, viel Erfolg, dass sie schnell sich integrieren, schnell eine Arbeit finden, Deutsch lernen, ein Studium zu gehen oder das Studium weiterzumachen. Und natürlich wünschen wir unser bestes Radio-Festival auch viel Erfolg.
Dankeschön. Die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für ein letztes Musikstück. Ja.
Wir spielen zuletzt als letztes Musik ein Lied von Feyruz, Sa'aluni Nas, die ist ein sehr berühmtes Lied und vor allem nicht nur die Araber, auch viele Kurden lieben dieses Lied. Ja. Sa'aluni Nas also übersetzt ist die Leute fragen mich über dich. Also ist ein Liebeslied auch. Ne?
Vielen Dank. Im Studio waren Serdesh Batre. Ah, Moment. Genau, ich muss eure Mikros ja wieder aufmachen, ne, zum Sprechen. Serdesh Batre und Maxim Al-Issa. Also, vielen Dank für das Interview.
Danke auch für Sie und auch die alle Kollegen in Westerwille und auch unsere schöne Zuhörer von den Leuten hier in Tübingen auch, in der Umgebung. Wir wünschen allen viel Erfolg, viel Spaß. Wir sind immer dabei. Wenn Sie Veranstaltungen haben, kommen wir gerne.
Ja.
Okay, und tschüss.
Tschüss. Tschüss.